Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Zensur, was heißt das eigentlich? Welche Form der Zensur gibt es? Und wo hört die Meinungsfreiheit auf? Wo fängt die Zensur an? Zu diesen Fragen darf ich heute auf dem blauen Sofa zwei Gäste begrüßen. Zum einen Professor Siegfried Lukatis. Er ist seit 2006 Professor am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig. Er forscht insbesondere zur Verlags- und Buchhandlungsgeschichte. Und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Kenner des Zensursystems der DDR. Dazu hat er ein Buch mitgebracht, Verantwortliche Redaktion, Zensurwerkstätten in der DDR. Herzlich willkommen, Professor Lukatis.
Guten Morgen, Frau Binker.
Mein zweiter Gast ist Christian Bomarius. Er studierte Germanistik und Jura. Er war Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht und viele Jahre bei der Berliner Zeitung. Er ist Kolumnist. Er verfasste Bücher über das Grundgesetz und über das Schicksalsjahr der Deutschen 1949. Und in seinem jüngsten Buch befasst er sich mit neuen Formen der Zensur und den Grenzen der Meinungsfreiheit. Die neue Zensur, wie wir selbst unsere Meinungsfreiheit bedrohen. Herzlich willkommen.
Danke.
Beginnen wir mit Ihnen, Herr Professor Lukatis. Sie haben sich Jahrzehnte mit der Geschichte der Zensur in der DDR beschäftigt. Und ich habe gelernt in Ihrem Buch, die Entwicklung der Zensur war ja zunächst mal ein sehr chaotischer Prozess.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber ich möchte gerne vorausschicken, wir sind hier ja in Leipzig und man muss den Leuten eigentlich nichts als Bewohner einer Buchstadt und des Leselandes erzählen, wie es in der DDR zuging. Aber es ist 30 Jahre her. Und es gibt schon einige Nachgeborene, die nicht mehr wissen, wie das funktioniert hat. Und dass es da eine Gegenwelt zu dieser ja letztlich fantastischen DDR-Literatur gab, dass es zu jedem Buch eine Art Geheimgeschichte gab, das in der DDR erschienen ist, dass es ein Zensur- und Kontrollsystem gab, die Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel, der unterstanden nicht nur die Verlage, 78 Verlage, sondern auch der Volksbuchhandel, die organisierte hier die Buchmesse mit, denen unterstanden die Antiquariate und die steuerte die Bibliotheken. Also ein allumfassendes System und mit deutscher Gründlichkeit ist das wunderbar überliefert worden. In keinem anderen sozialistischen Bruderland gibt es auch nur annähernd eine so dichte Aktenüberlieferung. Und ich glaube, es ist tatsächlich der einzige Fall und das erste Mal, dass die komplette Geschichte einer Literaturgesellschaft, kann man ja sagen, so dicht überliefert ist und man kann dann wie in Zeitlupe auch Sachen zur Zensur im Allgemeinen studieren, die auch heute noch wichtig sein können. Darum befasse ich mich, ohne mich zu langweilen, jetzt wirklich schon mehrere Jahrzehnte damit. Und Sie haben ja danach gefragt, war es ein Entwicklungsprozess? In der Tat. Und das lag einfach daran, es gab für das System der DDR-Zensur ja überhaupt kein Vorbild. Es gab seit 1917 das sowjetische System, das sehr starke Wurzeln hatte durch die Zensur beim Zaren, die Erfahrung hatte, wie in einer sozialdemokratischen Partei Texte gesteuert werden. Und es war eine sehr strenge Zensur unter dem Thema unter der Zeit des Stalinismus. Aber dann, nach 1945, stellte sich ein ganz neues Problem. In Deutschland musste eine ganze Bevölkerung umerzogen werden. Und vor allem setzte man dabei auf das Buch, auf antifaschistische Literatur. Die mussten vom Nationalsozialismus weggebracht werden. Und das passierte unter extrem erschwerten Verhältnissen. Wenn Sie also in Polen wären oder in der Sowjetunion oder in irgendeinem sozialistischen Land, dann kann man schon mal was verbieten und dann kommt das eben nicht. In der DDR konnten Sie ja sicher sein, dass dann der Autor eben in den Westen ging und dass das der Klassenfeind mithörte.
Und Sie meinen dadurch, dass in der Bundesrepublik die gleiche oder sogar dieselbe Sprache gesprochen wurde, ja, war die Kontrolle sehr viel schwieriger.
Ja, der Klassenfeind befand sich im gemeinsamen Sprachraum. Und das wurde noch dadurch erschwert, dass man im Politbüro, das waren ja die einzigen Leute, die regelmäßig an die Westpresse kamen, die lasen ja überhaupt nur die FAZ. Und wenn dann irgendjemand, wenn da irgendwas stand und Reich-Ranitzky meinte, also Christa Wolf, scheinbar ging es irgendwie darum, dass die Heldin an Leukämie stirbt, aber in Wirklichkeit wüsste ja jeder, wer ihr leiden die DDR. Dann kriegten die natürlich sofort Hörner und dann wurden alle bestellt und dann, wenn man Pech hatte, wurde dann das Buch noch nachträglich eingestampft. Aber das kriegte man natürlich auch wieder im Westen mit. Und so musste man immer neue Maßnahmen überlegen und immer wieder neue Lücken finden Und die gab es etliche und darum ist es ein extrem spannendes Thema, diese vielen Felder zu betrachten.
Wie hat man denn Planwirtschaft und Zensur verbunden?
Das Besondere war ja, dass in der DDR die Zensur gleichzeitig die ökonomische Schaltzentrale war und das Geld verdient werden musste mit Büchern. Und da war die Partei auch daran interessiert, weil das Geld floss dann letztlich in die Kassen der SED. Die SED hat ungefähr 60% ihres Haushaltes über die Printmedien, Druckereien, Verlage und sowas erwirtschaftet. Darum war, wenn man einfach ein Buch verboten hat, war das erstmal ein ökonomischer Schaden, auch für die Partei. Und darum wurde das so kompliziert und es wurde immer ausgehandelt. Es bestand immer wieder dieser Interessenkonflikt zwischen ökonomischen Zielen und politischen Zielen. Also vor allem schlimm war ja, wenn man harte Westmark ausgegeben hatte, 5.000 Schweizer Franken für Max Frisch und dann wurde der Stiller verboten. Da haben die dann 10, 20 Jahre gekämpft, ob das Buch nicht doch mal irgendwann kommen konnte, damit das Geld nicht abgeschrieben werden musste. Also das gab es immer schon. Und für mich war eigentlich das große Problem, ich habe das, glaube ich, auch nachgewiesen, oder das ist ja auch plausibel, es gab eigentlich keine besser entwickelte Zensur, kein moderneres Zensursystem, keine Kontrolle, die mit mehr Sagesse auch betrieben wurde, als in der DDR. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass die Belletristik in der DDR die Rolle einer Art Gegenöffentlichkeit spielte. Seit 1963 fing das an mit Ole Bienenkopf und von Schrittmatter. Und alles, was erschien, wurde immer gesellschaftskritischer. Das wurde auch von der Zensur befördert. Die wollten ja, dass die Bücher gekauft werden. Niemand las freiwillig Bücher von schreibenden Arbeitern, wenn da nicht tolle kritische Sachen drin standen, wie in Spur der Steine. Aber das lernten die und die wurden von Jahr zu Jahr immer kühner und frecher und die Bücher verkauften sich. Und man musste immer aufpassen, dass man nicht zu weit ging. Und das ist eigentlich für mich die spannende Frage. Wie kommt es, dass gleichzeitig ein wirklich voll ausgebautes Zensursystem entsteht und trotzdem gerade in deren Herrschaftsbereich eine so tolle gesellschaftskritische Belletristik entstehen kann. Und das entsteht aus diesem Zielkonflikt und der Doppelfunktion Wirtschaft und wirtschaftliche Behörde und Zensurkontrolle gleichzeitig.
Da entwickelten sich ja zum Teil fast komplizenhafte Strukturen. Es gab ja Gutachten, Gegengutachten, ja. Man versuchte die Strukturen zu unterlaufen.
Es wurde um jedes einzelne Buch, kann man beinahe sagen, intensiv gerungen. Eine Panne konnte immer passieren, dann herrschte die Grundlinie. Ein Buch ist kein Buch, zwei Bücher definieren eine neue Linie. Weil dann war das passiert und das war ja eine Bürokratie. Jede erteilte Druckerlaubnis war eine Art Präzedenzfall für das Nächste. Deshalb waren besonders umkämpft so Bücher aus der Sowjetunion. Also wenn Max Frisch irgendwas Freches schrieb oder irgendein westlicher Autor was Freches schrieb, auch wenn das dann geschmuggelt wurde, das war eigentlich halb so wild. Weil da konnte man immer sagen, naja, die kennen das nicht so gut, sind ja mit Mühe, waren das dann vielleicht Humanisten, der Klassenfeind hatte die verseucht. Das konnte man dann tolerieren. Aber wenn in der Sowjetunion Bücher entstanden, die über Stalin schrieben, wenn dann da plötzlich ein Bulgakov anfing, den Meister und Margarita zu schreiben, wo der Teufel dann in Moskau herumzauberte. Oder wenn Tendriakov oder solche Autoren kamen, da gibt es ja einige, Aitmatow, das war hier in der DDR viel heißer gehandelt, als man das auch nur ahnt, weil das waren Präzedenzfälle. Wenn die Leute anfingen, über Umweltschutz zu schreiben und über Tschernobyl, dann konnte man Christa Wolf schlecht nicht ihren Störfall verbieten. Und dann konnte die sagen, in der Sowjetunion ist das schon durch und darum war das so heiß. Und darum ist das ein bisschen paradox, aber gegen die Literatur aus den Bruderländern wurde eigentlich fast noch genauer und schärfer vorgegangen, obwohl das ja Genossen geschrieben hatten. Und nicht ohne Grund, wenn Sie denken, was in Polen los war, was in der Tschechoslowakei los war, wo dann so Autoren wie Rabal rumliefen. Und das Tolle war, dass es nicht nur in den Verlagen, sondern auch in der Zensurbehörde selber nicht nur den Zensor gab, sondern immer auch Leute, die Literatur liebten und dafür kämpften und alle möglichen Schliche fanden, um dann irgendwann solche Bücher möglich zu machen. Also Ich hatte die große Freude, mal lange über den Verlag Volk und Welt zu schreiben. Das war ein Verlag mit 42 Nobelpreisträgern. Das war Kult. Wir machen ja immer die in Leipzig die Schaufenster und füllen die mit Büchern. Wir hatten vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren auf der Messe eine Ausstellung über Volk und Welt. Da standen Leute vor und murmelten immer noch die Texte auswendig, die da drin standen, wenn die damals auf die Messe kamen. War so der Hauptzweck, dass man diese Westliteratur stehlen konnten. Die hatten dann so Messemäntel an, wo man dann möglichst viele Bücher mitschleppte. Dann dachten die Leute, war ja Mundraub, wir drehen uns mal um. Das war dann nochmal ein ganz anderer Zweck auf der Messe. Und wir haben dann eben auch Leute, die davor standen. Wolfgang Helbig ist ein berühmtes Beispiel, der nahm sich immer auf der Messe Urlaub und der lernte das dann auswendig, was da stand. Und manche schrieben das mit einem Bleistift ab. Und auch die Bücher von Volk und Welt waren genauso beliebt. Und wir haben es tatsächlich jetzt noch zwei Jahren erlebt, dass Leute vor unseren Fenstern in der Innenstadt standen, bei unserer Buvision. Die murmelten dann plötzlich die Texte auswendig, die da im Fenster standen.
Die sie auswendig kannten. Sie haben es beschrieben, die Zensur hat alles durchdrungen und sie war so wirksam, das hat mich sehr beeindruckt in Ihrem Buch, dass obwohl die Zensur zu Beginn 1989 gelockert wurde, die Bücher, als sie dann nach dem Mauerfall erschienen, nicht mehr gelesen wurden, weil man dachte, die sind ja zensiert.
Ja, es war ja so, wenn ich das mal kurz einflechten darf, der stellvertretende Minister für Kultur, der Klaus Höpke, hatte mich vor seinem 70. Geburtstag gefragt, ob ich eine Art Laudatio auf ihn halten könnte. Herr Lokatis, Sie sind doch der Einzige, der sich jemals wissenschaftlich ernsthaft mit meinem Berufsbild befasst hat. Und das habe ich dann gemacht und er wollte, dass ich darüber arbeite, wie er die Zensur wieder abgeschafft hat. Und das war eigentlich nicht so bekannt, aber das stimmte tatsächlich. Zum 1. Januar 1989 wurde zumindest für die Belletristik, ich rede nicht von den Kirchenverlagen und dem Dietz-Verlag, die Zensur abgeschafft. Und dadurch lockerte sich sehr viel. Auch schon 1989 im Frühjahr wurden hier Bücher genehmigt. Mein Lieblingsbeispiel ist Wolfgang Leonhard, die Revolution entlässt ihre Kinder. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass das tatsächlich schon in der DDR erlaubt worden ist, oder man machte dann in Nietzsche und Ernst Jünger wurde vorbereitet und ganz tolle Bücher wurden 1989 schon diskutiert und ich glaube, dass das auch viele Schriftsteller und Intellektuelle beeinflusst hat, dass sich alles lockerte und man anders diskutieren konnte. Ich glaube, dass das intensiv zur Erosion des Landes beigetragen hat und als diese Bücher dann erschienen, das dauerte ja immer lange, in der DDR dauerte das manchmal 2 bis 3 Jahre, bis dann so ein Buch kam, da war schon der Westen. Darum dachten ja alle, der Leonhard ist irgendwie ein Westimport und die Bücher aus der DDR, die wanderten damals alle auf der Müllkippe und man las dann lieber Reiseführer oder schöne erotische Literatur oder den Spiegel und hier Bertelsmann waren lange Schlangen immer vor den Buchhandlungen. Es gab sogar jemanden, der wurde 3-mal Mitglied im Bertelsmann Lesering. In Dresden, einmal für den Sohn und einmal für den Bruder, weil die Dame dachte, dann kriegt man 3-mal so viele Bücher aus dem Westen, wie wenn man nur 1-mal Mitglied in einer westdeutschen Buchgemeinschaft wird. Und das Paradox ist, dass es eigentlich die tollsten Bücher sind, die jemals in der DDR erschienen sind, dieser Jahrgang 89, 90, die sind alle auf die Müllkippe gewandert, weil die niemand mehr zur Kenntnis gab. Und als ich dann auf dem Geburtstag das erzählen durfte, war es schon so, ne? Die komplette Führungsriege, der PDS der Linken war da, ich erinnere mich an Modrow und Egon Krenz, die gesehen zu haben, die komplette Hauptverwaltung war da und dann musste ich erzählen, wie Höpke die Zensur abgeschafft hat und dann habe ich, um das mal klar zu machen, was das bedeutet, wäre ja so, in Frankreich hätte man 1788 die Zensur abgeschafft, im Deutschen Bund 1847 und in Russland 1916. Und die Folgen kennen wir ja alle. Und 1967 hatte dann Brezhnev noch zu Dubček gedacht, pass auf Alexander, ohne Zensur ist die Macht weg. Und pünktlich zum 1. Januar 1989 ist dann die Klausur, auch in der DDR die Zensur abgeschafft worden. Und ich glaube nicht, dass das Herrn Höpke so recht war, weil einige seiner Genossen ziemlich finster guckten, dass man jetzt den Grund für die Abwicklung des wunderbaren Leselandes identifiziert hätte.
Dankeschön. Herr Bomarius, Wir haben es gehört, in der DDR war das Prinzip der Zensur ziemlich klar. Es war zwar ein weites Geflecht, aber es ging um eine Vorabzensur. Die wurde bei uns nach dem Krieg abgeschafft im Westen. Das ist auch ganz gut gelungen, aber Sie sagen, heute ist dieser Zensurbegriff eigentlich nicht mehr ausreichend, weil der Begriff der Zensur sich in vielerlei Hinsicht verändert hat.
Richtig.
Also deswegen sprechen Sie von einer neuen Zensur. Was ist so neu?
Zensur. Man muss zunächst einmal sagen, Zensur gibt es eigentlich immer. Die Frage ist halt nur, in welcher Form es sie gibt. Und da haben wir also diese Vorabzensur, die es heute nicht gibt in Deutschland. Aber wir haben eben auch andere Formen. Eine Form ist zum Beispiel auf diesen Social Media, wie wir sie fälschlicherweise nennen, also Facebook zum Beispiel. Wir alle wissen, Facebook blockiert und unterdrückt die und die Posts, von denen wir nicht wissen, welche, wenn wir es nicht gerade selber an uns merken. Wir wissen nicht, welche Grundsätze, welche Regeln dafür gelten, dass Facebook Posts sperrt. Facebook sagt, das macht nichts. Wir haben unsere Grundsätze, danach regeln wir das irgendwie. Irgendwie ist hier aber nicht. Das handelt sich hier um einen ziemlich tiefgehenden Eingriff in unsere Meinungsfreiheit, wenn Facebook sagt, die und die Wortmeldung bringe ich nicht oder unterdrücke sie nachträglich. Dann muss sich Facebook dafür rechtfertigen. Und das funktioniert in einem Rechtsstaat nur über das Grundgesetz, dass Facebook gegen sich gelten lassen muss. Artikel 5, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Das heißt auch, wie auch, ich glaube, das OLG München vor einiger Zeit sagte, wenn Facebook Einträge unterdrückt, muss das in Einklang sein mit der Meinungsfreiheit. So. Das heißt, Artikel 5 ist ja maßgeblich, nicht irgendwelche internen Standards, die Facebook für sich bringt. Also da müssen wir wirklich dran arbeiten. Das heißt auch, dass wir das Zensurverbot, Artikel 5, ausweiten müssen. Bisher war der Staat, wenn man so will, unser klassischer Gegner, was Sie auch gerade sagten, die DDR, die unterdrückt die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit, das ist ja heute so nicht mehr. Und da sagte schon vor vielen Jahren der frühere Verfassungsrichter Hoffmann-Riehn, es geht doch in der Zensur und in ihrem Verbot darum, dass der Stärkere nicht machen kann, was er will. Wir müssen ihn an die Kette legen. So. Der Stärkere heute, in der heutigen Auseinandersetzung, ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, das ist Facebook. Wir müssen
Sie
also sagen,
schreiben ja auch, wenn Facebook ein Staat wäre, wäre es eine Diktatur.
Ganz genau.
Denn zum einen gibt es Zensur und zum anderen gibt es das völlige Fehlen von Zensur. Wir sehen Gewaltvideos auf Facebook mit der Begründung, dass man die nicht rechtzeitig habe löschen können, weil man sie nicht erkannt hat. Wir erleben Beschimpfungen, Beleidigungen, Antisemitismus in einer Form, die ich mir nie hätte träumen lassen. Und da heißt es, man kann es nicht zensieren.
Richtig. Und deswegen war die lagen die Kritiker an dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ebenso praktikabel ist wie sein Name. Aber die Kritiker lagen immer schon falsch, als sie sagten, das sei Zensur durch den Staat. Genau das ist es nicht. Was dieses Gesetz macht und was es falsch macht, ist, dass es sagt, du Facebook, der du dir bisher anmaßt, du dürftest Postings und Meinungsäußerungen unterdrücken, du darfst das künftig nicht nur, du musst es sogar tun. Aber die Normen, die Grundsätze dafür, wann darf Facebook das machen, wann nicht, sind immer noch unklar. Also es handelt sich bei dieser Zensur um einen hoheitlichen Akt, der auch hoheitlich prüfbar sein muss. Das heißt, es müssen Richter her, die sagen, dieser Post geht, der geht nicht. Das gibt es aber nicht. Das ist ein Fehler in diesem Gesetz. Das andere ist, und auch das meine ich mit der neuen Zensur, das, was wir heute Shitstorm nennen, ist nichts anderes als die Unterdrückung von Meinungsäußerung in einer nicht organisierten Form, aber eben mit der größtmöglichen Wirkung. Es gibt so und so viele, die sich nicht mehr zu Wort melden über Facebook und andere Social Media. Das nennt man in dem Slang, den es da gibt, Silencing, also mundtot machen. Das findet heute massenhaft statt. Und die Frage ist nun für uns, für jeden von uns, ist das für uns akzeptabel, dass der öffentliche Diskurs lahmgelegt wird, durch diese Drohungen, Einschüchterungen, also sprich durch das Ausschalten aus dem Diskurs. Und da meine ich, müsste jeder von uns sagen, ich akzeptiere das für mich nicht. Die Konsequenz daraus muss jeder selber ziehen. Der eine kann sagen, ich steige aus und mache nicht mehr mit. Also Enzensberger schlug das vor ein paar Jahren vor. Werft eure Facebooks oder eure Social Media weg, macht was Neues. Man kann aber auch sagen, ich leiste Widerstand. Man muss sich nur klar machen, dass diese Shitstorms, die mittlerweile reihenweise ablaufen, nichts anderes sind als Zensurmaßnahmen.
Sie beschreiben das hier sehr interessant und sehr dialektisch, denn Sie sagen, im Grunde genommen ist es ein Machtkampf um die Hoheit um Inhalte und auch ein Machtkampf um die Meinungsfreiheit. Und der Begriff der Zensur wird sehr schnell bemüht, denn die Lauten beanspruchen für sich Meinungsgleichheit. Und wenn man sich Meinungsfreiheit einfordert, sagen Sie, das ist Zensur.
Richtig. Das ist natürlich eine Perversion. Der Charme der früheren Zensoren, was Sie auch gerade sagten, lag ja darin, dass diese einzelne Meinungsäußerungen unterdrücken wollten, also oppositionelle Abweichungen. Das hatte Charme, wenn man so will. Da ging es um was. Da sagte eben die eine Seite, die und die Ansicht will ich nicht hören. Also ich habe die Macht durchzusetzen, dass ich sie nicht hören muss. Heute, Shitstorm meint was völlig anderes. Shitstorm meint, du darfst gar nicht mehr reden. Also als Frau Roth, Claudia Roth, im Bundestag einen AfD-Mann da von dem Pult wegschickte, aus gutem Grund, setzte ein Shitstorm ein. Ich will die Worte nicht wiederholen, die da aufgetaucht sind.
Sie hat die Posts dann löschen lassen
dann hat
und
sie
man hat ihr Zensur vorgeworfen.
Genau. Und das ist nun wirklich interessant, denn es ging überhaupt nicht mehr um irgendeine Meinungsäußerung von Frau Roth. Es ging nur darum, dass man ihr klargemacht hat, wir wollen dich prinzipiell nicht mehr hören. Das geht ja nicht nur ihr so, das geht jeden Tag ungezählten, sehr vielen, wie viel weiß ich nicht, auch so, dass man den Teilnehmern sagt, du als Frau, du als Jude, du als Christ, du als Linker, du als Rechter, du darfst nicht mehr reden. Das ist nicht akzeptabel. Also es muss prinzipiell erst einmal jeder reden können, dann kann ich immer noch sagen, ich will es nicht. Ich lehne deine Meinung ab, ich setze da was gegen, also argumentiere dagegen, aber ich muss die anderen erst einmal zu Wort kommen lassen. Und das meine ich wörtlich, wirklich zum Wort kommen lassen, ja, dass man da hinkommt. Wenn aber andere dafür sorgen, dass man das gar nicht mehr schafft und sei es auch nur, weil man nicht die Nerven hat, die man aber braucht, um einen Shitstorm auszuhalten, dann ist das der Tod für den Diskurs.
Ja, Sie zitieren ja auch Timothy Garton Ash, der gesagt hat, wir haben die Pflicht, nicht so schnell beleidigt zu sein. Das schafft auch nicht jeder, glaube ich.
Nein, das ist dann auch jedem Einzelnen überlassen, ob er es schafft oder nicht schafft. Aber wir haben auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir anderen nicht ohne Not, ich sage es mal ganz einfach, wehtun. Also die Pflicht zur Empathie. Wenn Sie im Netz sind, sich dort aufhalten bei Facebook oder Twitter, da werden Sie alles Mögliche registrieren, Empathie garantiert nicht. Machen Sie doch mal dieses Experiment und schreiben Sie was in einem Facebook-Eintrag über Menschenwürde, Barmherzigkeit, Solidarität, nehmen Sie, was Sie wollen. Sie kriegen sofort als Antwort Gutmenschenpack. Das ist die Antwort, die das Netz Ihnen heute gibt. Und zwar nicht einzelne Ansichten, sondern als Shitstorm eben. Massierte, wenn man so will, Unterdrückung. Also diese Scheiße, die auf einen, ich sag's mal auf Deutsch, dann klingt es noch ein bisschen eindrücklicher, mit der jeder rechnen muss.
Sie sagen es wie Facebook.
Genau. Mit der jeder rechnen muss, der sich in diese Richtung heute zu Wort meldet, das ist unerträglich. Zumal es ja auch eine sich als Avantgarde dünkende intellektuelle Spitze gibt. Nehmen Sie jemanden wie Hendrik M. Broder, der in dem Augenblick, da er jemanden als seinen Feind, und er hat dieses Freund-Feind-Denken, als seinen Feind ausmacht, ihm sofort das Etikett Pack oder Gutmenschen-Pack anheftet. Da zögert er nicht. Und das ist ja nun jemand wie er, das ist nicht nur er, das gibt viele andere, dienen ja als Vorbild, als Beispiel für andere Netzteilnehmer. Gucken Sie sich an, was im Netz los ist, dann wissen Sie, diesem Beispiel folgen die nach allen Kräften nach, natürlich.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie keine Lösung im juristischen Bereich, weil es sich ja auch um ein globales Phänomen handelt. Facebook ist ja ein globales Unternehmen. Da ist die Veränderung der Rechtsprechung nicht so einfach, sondern Sie fordern einen Aufstand der Zivilgesellschaft.
Richtig, anders geht es nicht. Also wenn wir uns nicht wehren, es kann kein anderer für uns tun. Dass der Staat das machen könnte, also scheide ich eigentlich aus. Wie soll er das tun? Er würde sofort unter Zensurverdacht kommen, sogar mit Recht möglicherweise. Aber ich glaube, darauf sollte er sich gar nicht erst einlassen. Er sollte uns klar machen und wir sollten uns klar machen, wir sind für die Demokratie und um die geht es dann letztlich zuständig. Also wir müssen sie leben. Und das kann man nur, indem man selber anders auftritt als andere im Netz, aber auch Widerspruch einlegt gegen solche, die solche Shitstorms initiieren.
gibt ja auch noch eine ganz wichtige andere Komponente, Herr Professor Lokatis. Dieses Zensursystem, das Sie beschrieben haben, es war ja auch ungeheuer kostenaufwendig. Ja. Das heißt, man muss sich eigentlich von der Regelung ökonomische Vorteile versprechen und Facebook tut das bei Zensur sicher nicht, oder?
Das ist in der Tat so. Wenn ich das Wort Zensur höre, das ist ja schwer zu definieren, habe ich vor meinen Augen große Apparate, die teuer sind. Und es gibt nur ganz wenige und gab nur ganz wenige politische Systeme, die sich das erstens leisten konnten. Die Sowjetunion oder die DDR, die haben ja auch riesige Buchauflagen dann machen können. Weniger Titel, als Zensor hat man weniger Titel, ne? Und dann wirft das auch mehr ab und man kann eine Kontrolle aufbauen. Trotzdem ist der Unterschied zwischen einer Diktatur und unseren heutigen Verhältnissen dieser extreme Machtwille, diese Mittel auch tatsächlich einzusetzen für bestimmte politische Ziele. Mir fiel das gerade noch ein, als Sie von dem Shitstorm sprachen. Es gab auch in den sowjetischen Systemen durchaus den Shitstorm. Ne? Wenn Sie lesen, wie in den 30er Jahren über Trotzki oder Bucharin in der Sowjetunion gesprochen wurde, oder wenn tatsächlich so ein Agent gejagt wurde in der DDR, oder wenn plötzlich über jemanden wie Kuczynski, das war so furchtbar. Es ist auch tatsächlich oft der Fall, dass die Zensur in die Funktion eintritt, den Autor zu schützen vor dieser Öffentlichkeit, damit er nicht in diese allerbrutalste Öffentlichkeit kommt, die durch die Parteipresse entsteht. Wenn du im Neuen Deutschland bist und angezählt wirst, das ist also wirklich übel, dann kannst du nichts mehr werden. Und das ist tatsächlich eine Parallele zu diesem Shitstorm, aber auch dieser Shitstorm ist dann eben gelenkt und ist dann auch plötzlich eine zentrale Waffe der Macht in diesem System. Aber die Ökonomie, mir scheint das also zentral zu sein, dass man Zensur immer mit den ökonomischen Implikationen zusammendenkt. Wir haben ja auch eine, haben Sie ja wunderbar geschrieben und ausgearbeitet, es gibt ja auch eine Kollaboration zwischen Google und China, die eigentlich gerne völlig das zensieren wollen und dass Google da reingeht. Hat natürlich ökonomische Gründe, sonst müssten sie auf den chinesischen Markt verzichten. Und andererseits ist es klar, dass auch wenn Google nur ein bisschen da reingeht, die schlauen Chinesen immer Wege finden werden, neue Auswege und Schlupflöcher zu finden. Im Allgemeinen bin ich schon der Meinung, dass es wahrscheinlich einen ewigen Kampf gibt, zwischen Hase und Igel und zwischen der Schildkröte und dem Autor und dem Leser. Und egal wie das Medium ist, der Mensch wird immer wieder irgendwelche Schlupflöcher finden. Und ein ganz klitzekleines bisschen Restdemokratie wird es auch im finstersten digitalen Zeitalter noch geben. Das hoffe ich schon, vor allem wenn die dann jetzt schon so schöne Bücher darüber schreiben.
Aber welche Gegenmittel sehen Sie denn?
Bitte?
Welche Gegenmittel sehen Sie denn?
Diese Zivilcourage ist tatsächlich ein Gegenmittel. Man wird nicht ohne weiteres zur Zensur greifen. Wir wissen ja auch eigentlich schon seit Goethe ist das so, dass durch bekannt, dass wenn man Bücher verbrennt, macht man ja nur darauf aufmerksam. Macht die berühmt. Die Exilliteratur der Nazizeit ist unsterblich geworden durch die Bücherverbrennung. Ich hatte vor 2 Jahren Diskussion, das gibt hier ja einen Verlag, dessen Name ich gar nicht nennen werde, der steht da hier beim Antiquariat und bei den Kunstmessen, also einen eher rechten Verlag, der vor einigen Jahren bei den linken Verlagen in der Ecke stand, fängt glaube ich mit C an, irgendwas mit Com und da fragte man mich, muss man nicht was dagegen unternehmen? Und ich habe gesagt, wenn ihr da jetzt was gegen macht, wenn dir es richtig bekannt, dann kommst du in den Märtyrerstatus. Und das ist ja genau dieses Wissen, das die DDR-Zensoren sich erarbeitet hatten. Die haben genau überlegt, stampfen wir das Buch lieber ein, streichen wir lieber nur ein paar Stellen, sind diese Sätze nicht schon im Westen bekannt? Nehmen wir dann lieber einfach ein Kapitel raus, machen wir vielleicht nur eine Anthologie oder sorgen wir lieber dafür, dass der Autor ausgewiesen wird oder ist es nicht, ne? Also es gibt eine breite Palette und du musst immer gucken, ob Einstampfen besser ist. Ist auf jeden Fall Einstampfen, ist viel rationaler als Verbrennen, weil du dann wenigstens das Papier noch benutzen kannst.
Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden. Ein wichtiges Thema, ein Aufruf zur Zivilcourage. Vielen Dank.
So.
So, und hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur im Internet unter das blaue Sofa ZDF.de und Dreisat Buchmeister geht es jetzt weiter mit Robert Fäustel im Gespräch mit Christine Watti. Viel Vergnügen.